SR Info. Bilanz am Mittag.
Am Mikrofon für Sie, Isabel Tentrup. Guten Tag. Das Gedenken an die Befreiung von Auschwitz steht heute im Mittelpunkt unserer Sendung. Zum 80. Jahrestag der Befreiung gibt es in dem ehemaligen Konzentrationslager eine große Gedenkfeier mit Überlebenden. Auch im Saarland wird heute an die Opfer des Holocaust erinnert. Außerdem berichten wir über die Pläne der Union. Sie will Vorschläge für eine verschärfte Migrationspolitik in den Bundestag einbringen.
SR Info.
Am 27. Januar 1945 wurde das NS-Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz durch die Rote Armee befreit. Heute, 80 Jahre danach, findet in der Gedenkstätte in dem ehemaligen KZ Auschwitz eine Gedenkfeier statt. Delegationen aus 55 Ländern werden dazu erwartet. Zahlreiche Staats- und Regierungschefs und andere Politiker reisen heute nach Polen. Aus Deutschland sind unter anderem Bundespräsident Steinmeier, Kanzler Scholz und Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger dort. Kurz vor der Sendung konnte ich darüber sprechen mit unserem Korrespondenten Martin Adam. Herr Adam, was ist heute in der Gedenkstätte Auschwitz geplant?
Also diese Gedenkveranstaltung heute wird in mehrerlei Hinsicht eine ganz besondere. Sie ist einfach riesengroß. Es sind über 3000 Gäste erwartet und man sieht das jetzt hier vor Ort, dass die Veranstalter, also das Museum Auschwitz, Auschwitz-Birkenau, ein riesiges Zelt hat aufbauen lassen im Lager Auschwitz II, also in Birkenau, über dieses berühmte Eingangstor, dieses Torgebäude, was man sicherlich auch von Fotos und aus Filmen kennt, wo die Eisenbahngleise darunter durch in das Lager geführt haben, an die berüchtigte Rampe, wo dann selektiert wurde und eben sehr, sehr viele Menschen von den Deutschen direkt in die Gaskammern, in den Tod geschickt wurden. In diesem riesigen Zelt wird also ab 16 Uhr die Veranstaltung stattfinden. Das ist schon außergewöhnlich groß, weil sich auch wirklich die halbe Welt angekündigt hat. König Charles wird hier sein, der kanadische Premier Trudeau ist hier. Deutschland ist mit einer sehr hochrangigen Delegation vertreten. Und die Veranstaltung ist insofern auch besonders, als dass im Zentrum wirklich die Zeitzeugen stehen. Weil all diese Gäste, die sonst es gewohnt sind, viel zu reden, die werden alle schweigen heute. Sprechen werden mit der einzigen Ausnahme von Andrzej Duda, dem polnischen Staatspräsident, werden nur die Zeitzeugen.
Also die Zeitzeugen, es geht um Menschen, die Auschwitz oder andere Konzentrationslager überlebt haben, die ja mittlerweile auch hochbetagt sind. Welche Bedeutung kommt den Überlebenden denn heute zu?
Also für die Erinnerungsarbeit, und das ist uns auch hier in der Gedenkstätte immer wieder gesagt worden, sind diese Überlebenden ganz essentiell. Und damit ist natürlich eine große Sorge jetzt auch hier, weil, Sie haben es gesagt, es sind hochbetagte Menschen. Marian Turski wird heute sprechen, eine ganz, ganz beeindruckende Persönlichkeit. Der Mann ist 99 Jahre alt. Da war bis vor wenigen Stunden nicht klar, ob er den Auftritt heute schafft oder nicht, weil es natürlich einfach emotional unglaublich anstrengend ist, aber in diesem Alter auch körperlich einfach anstrengend. Und gleichzeitig sieht man auch immer wieder, auch wir haben das gesehen, als wir hier Jugendschülergruppen begleitet haben, dass das, was hier geschehen ist, dieser Massenmord, 1,1 Millionen Menschen mindestens sind hier in Auschwitz ermordet worden, das ist so schwer zu begreifen, dass es dann doch am Ende oft die Zeitzeugen sind, die den Besuchern, Besucherinnen ermöglichen, da irgendwie einen emotionalen Zugang zu finden und das zu verstehen. Und das heißt, wenn jetzt die Zeitzeugen immer weniger sind, ist die Gedenkstätte gezwungen, immer mehr auf digitales Material umzusteigen. Das ist der Vorteil. Es gibt wahnsinnig viel Material, was die Zeitzeugen hinterlassen haben. Und die Gedenkstätte ist erkennbar bemüht, auch auf modernere Darstellungsformen umzusteigen, um dieses schwierige Thema auch 80 Jahre nach der Befreiung gerade für jüngere Zielgruppen auch zugänglich zu machen.
Der Kern dessen, was sich in Auschwitz abbildet, ist ja die Ausbeutung und die Vernichtung von Leben in industriellem Ausmaß in einer Art Fabrik des Todes. Wie ist das damals abgelaufen in Auschwitz?
Also, wenn man sich in die Geschichte ein bisschen einliest, dann sieht man, dass dieser Ort eben ganz technokratisch im Grunde ausgesucht wurde. Man hat sich überlegt, wo gibt's gute Verkehrsanbindung und hat sich dann eben für die mittelgroße polnische Stadt Oświęcim entschieden und neben der Stadt dieses Lager und später den Lagerkomplex aufgebaut. Und hierhin sind vor allem aber nicht nur Juden und Jüdinnen aus ganz Europa mit Zügen oft, mit Transport, mit Güterwaggons gebracht worden und sind, ich hatte es angesprochen, an dieser sogenannten Rampe selektiert worden und kalt, unmenschlich, wirklich nur nach der Frage, ob jemand noch die Kraft hat zu arbeiten, dann sollte er arbeiten, bis er stirbt oder ob er oder sie direkt ermordet wurde. Was heißt, alle alten Menschen, Kinder vor allem, Menschen, die schon geschwächt waren, sind direkt in den Gaskammern ermordet worden und das eben in einem unvorstellbaren Maßstab. starb. Es ist heute hier durch Staatspräsident Andrzej Duda, den polnischen Präsidenten Witold Pilecki, gedacht worden. Das ist der einzige Mensch, von dem bekannt ist, dass er freiwillig nach Auschwitz gegangen ist, ein polnischer Widerstandskämpfer, der von hier Berichte nach außen geschmuggelt hat, auch an die Westalliierten, 1940, 41 schon. Und diesen Berichten wurde nicht geglaubt, weil sich das einfach niemand vorstellen konnte.
Einer Studie der Jewish Claims Conference zufolge gibt es in Deutschland erhebliche Wissenslücken zum Thema Holocaust und Shoah, vor allem unter jungen Erwachsenen. Wie kann der heutige Gedenktag dazu beitragen, solche Wissenslücken zu schließen?
Ja, ich würde vermuten, vor allem dadurch, dass das Thema dann an einem Tag wie dem heutigen relativ viel Aufmerksamkeit bekommt und viel darüber gesprochen wird. Aber ja, wie gesagt, die Zahlen sind so groß, das Verbrechen ist so groß, dass es so schwer ist, sich das vorzustellen, wenn das nur irgendwo an einem vorbeiswipe bei TikTok, bei Instagram oder meinetwegen auch in einer Nachrichtensendung. Wichtiger ist da, denke ich, und das ist das, was wir auch hier in der Gedenkstätte und auch von den Zeitzeugen immer wieder gehört haben, ist die langfristige Arbeit in Schulen, aber eben auch durch Orte wie diese Gedenkstätte hier, die sich zum Beispiel bemüht, digitale Führungen anzubieten, als Augmented Reality mit eingebundenen Bildern, mit Musik, die eingeblendet wird, um dann doch nochmal mit ganz wenig, ganz niedrigen Zugangshürden zu ermöglichen, dass man in diese Welt hier nochmal eintaucht und versucht zu verstehen, was hier geschieht. Und vor allem sich eine Meinung dazu bildet, ob es möglich wäre, dass sich das auch wiederholt. Das ist ja das, wovor die Zeitzeugen warnen.
Soweit unser Korrespondent Martin Adam über das Gedenken im ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz heute am 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee. Und heute wird auch im Saarland der Opfer des Holocaust, des Nationalsozialismus gedacht. In der Saarbrücker Kongresshalle findet eine Gedenkstunde statt. Dort ist auch unser Reporter Aaron Klein, mit dem ich kurz vor der Sendung gesprochen habe. Aaron, wie gedenkt der Landtag heute der Opfer des Nationalsozialismus?
Ja, du hast es schon gesagt, mit einer sogenannten parlamentarischen Gedenkstunde. Heute nicht im Landtagsgebäude, sondern in der Saarbrücker Kongresshalle. Die Mitglieder des Landtags sind geladen, plus Gäste. Insgesamt 500 Menschen aus Politik, Kultur, Gesellschaft und Wissenschaft sind anwesend. Heike Vincent, die Landtagspräsidentin, hat die Veranstaltung eröffnet. Sie erinnerte an Jüdinnen und Juden, aber auch an Sinti und Roma, an Menschen mit anderen Glauben, anderen sexuellen Orientierungen, die während des Nationalsozialismus auch im Saarland ermordet wurden. Sie geht aber auch gerade, was jüdisches Leben auch heute angeht, sieht sie auch aktuell dieses jüdische Leben in Gefahr.
Jüdisches Leben in Deutschland ist nicht sicher. Jüdische Menschen werden angefeindet, angegriffen, ihr Leben wird bedroht. Auch erleben wir Angriffe auf Synagogengemeinden. Und dies ist 80 Jahre nach der Befreiung des KZs Auschwitz-Birkenau eine wirklich bittere Erkenntnis.
Ja, sie mahnte dann eine aktive Erinnerungsarbeit an, auch 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs und nach Ende des Holocaust, weil es eben jetzt viel weniger Zeitzeugen gibt. Und sie endete ihr Grußwort damit zu sagen, wir seien die Zeugen unserer Zeit.
Hauptredner heute in der Saarbrücker Kongresshalle ist der bekannte Publizist Michel Friedmann. Auf was ist er eingegangen?
Ja, Michel Friedmann erinnerte auch nochmal an seine Biografie. Er ist gebürtig aus Polen. Er erinnerte daran, dass 50 seiner Familienangehörigen von Deutschen ermordet wurden während des Holocaust. Er und seine Mutter von Oskar Schindler gerettet wurden. Er stellte dann aber die Frage nach der Verantwortung nach dem Holocaust. Er erinnerte, dass etwa nur ein Bruchteil der Soldaten, die damals in KZs, in Konzentrationslagern gearbeitet haben, vor Gericht gestellt wurden. Und er stellte immer wieder die Frage nach dem Menschsein.
Jüdische Menschen, schwule Menschen, schwarze Menschen, weibliche Menschen, queere Menschen, Menschen mit Einschränkungen. All diese Eigenschaften enden mit dem Wort Mensch. Und das war doch diese unglaubliche, fantastische und so leidenschaftlich mitnehmende Idee nach Auschwitz. Menschenrechte.
Das war auch sein erstes großes Motiv, Menschsein und Menschenrechte. Aber er nahm auch Bezug auf die aktuelle Politik.
Und jeder fünfte Deutsche wählt eine Partei, die sagt, einige Menschen sind niemand. Jeder fünfte Deutsche wählt damit die Demokratie ab.
Auf welche Partei er sich dabei bezieht, ist klar, die AfD, jeder fünfte Deutsche. Die AfD steht in den Prognosen bei ca. 20%. Auch die AfD-Landtagsabgeordneten waren natürlich geladen. Zwei von dreien waren noch anwesend, die allerdings gerade an dieser Stelle Michel Friedmann jeglichen Applaus verwehrten. Er endete seine Festrede heute mit einer Mahnung.
Wir sind noch in der Demokratie, meine Damen und Herren. Und wenn wir es sein wollten, dann haben wir von heute auch in den nächsten Wochen und jeden Tag genug zu tun, aufzustehen. Warum stehen wir nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche auf? Was ist das ganze Leben denn dann wert?
Also drei Motive in der Festrede von Michel Friedmann heute. Das Menschsein, die Verantwortung jedes Einzelnen nach dem Holocaust und auch der Demokratie und der Aussage, dass wir immer noch entscheiden, wie wir damit umgehen.
Und wir hören im Hintergrund ganz leise, dass die Gedenkstunde in der Saarbrücker Kongresshalle immer noch läuft. Wer nicht anwesend ist, ist die saarländische Ministerpräsidentin. Warum?
Genau, Anke Rehlinger, die Ministerpräsidentin, ist entschuldigt. Sie befindet sich gerade in Auschwitz, im ehemaligen Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, bei der dortigen zentralen Gedenkveranstaltung. Sie ist dort in ihrer Rolle als Bundesratspräsidentin unterwegs und deshalb heute als saarländische Ministerpräsidentin hier bei der Gedenkstunde des Landtags entschuldigt.
Soweit unser Reporter Aaron Klein. Nachrichten des Tages, heute mit Denise Friemann.
Vor genau 5 Jahren ist der erste Corona-Fall in Deutschland gemeldet worden. Die politische Aufarbeitung steht immer noch am Anfang. Das betrifft sowohl den Bund als auch das Saarland. Die saarländische Bildungsministerin Streichert-Kliwo beurteilt die damalige Gemengelage als unübersichtlich. Keiner habe gewusst, was gut und richtig ist. Entschieden werden musste trotzdem, so die Ministerin. Häufig am Parlament vorbei kritisiert die Vorsitzende der saarländischen Linken Spanjol, damals in der Oppositionsfraktion der Saarlinken im Landtag. Die Entscheider hätten sich durch Expertenmeinungen leiten lassen und weniger vom Parlament. Das solle so nicht nochmal passieren. In den Sitzungen des Gesundheitsausschusses werde die Pandemie weiter aufgearbeitet, betont der aktuelle Vorsitzende Scharf von der CDU. Nach dem Machtwechsel in Syrien wollen die EU-Außenminister heute beschließen, die Sanktionen zu lockern. Die Außenbeauftragte Kallas sagte, sie erwarte eine Einigung der Mitgliedstaaten. Nach ihren Worten ist vorgesehen, bei den Lockerungen schrittweise vorzugehen. Damit soll dem Land nach dem Sturz von Machthaber al-Assad der Wiederaufbau erleichtert und die angespannte humanitäre Lage in Syrien verbessert werden. Weitere Themen des Außenministertreffens sind der Machtwechsel in den USA und der Ukraine-Krieg. Die Stimmung der deutschen Unternehmen hat sich zum Jahresbeginn etwas verbessert. Das geht aus dem IFO-Geschäftsklima-Index hervor. Der ist innerhalb eines Monats leicht gestiegen. Besonders zufrieden zeigt sich der Dienstleistungssektor. Unverändert ist die Lage im Handel. Etwas eingetrübt hat sich die Stimmung im Baugewerbe. Der IFO-Index basiert auf der Befragung von etwa 9000 Unternehmen. Die meisten von ihnen blicken trotz der leichten Verbesserung pessimistisch auf die weitere Entwicklung ihrer Geschäfte.
SR Info.
Und wir sprechen jetzt über den CDU-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz. Der hat ja mit seinen Vorschlägen zur Migrationspolitik nach dem Messerangriff von Aschaffenburg für viele Diskussionen und für viel Kritik gesorgt. Für den Vormittag nun hatte Merz die CDU-Spitze zusammengerufen und er wollte danach vor die Presse treten. Das alles beobachtet von unserem Berlin-Korrespondenten Georg Schwarte, der uns jetzt live zugeschaltet ist. Herr Schwarte, die Union will also eine schärfere Migrationspolitik und Sicherheitspolitik. Was ist da genau geplant?
Ja, die Union will 2 Anträge einbringen am Mittwoch. Da wird es einen Showdown geben im Bundestag. Erst eine Regierungserklärung des Kanzlers zum Thema genau Migration und danach die beiden Anträge. Der eine ein 5-Punkte-Plan. Da steht unter anderem drin dauerhafte Grenzkontrollen zu allen Nachbarstaaten. Da steht drin Einreiseverbot für alle Personen, also Rückweisungen an den Grenzen und zwar unabhängig davon, ob jemand Asyl beantragen möchte oder nicht. Inhaftierung von Personen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind. Das sind solche Punkte. Und Friedrich Merz hat auch noch angekündigt, dass neben diesen beiden Anträgen, die im Grunde erst nur eine Willensbekundung ja des Bundestages wären, die CDU die auch jetzt noch Gesetzesentwürfe, nämlich genau einen Gesetzentwurf zur Begrenzung der illegalen Migration einbringen will, diese Woche. Zielpublikum da, die ehemalige Ampelregierung.
Ich suche keine anderen Mehrheiten im Deutschen Bundestag, sondern ich möchte, dass die Sozialdemokraten und die Grünen und auch die FDP jetzt wirklich zur Vernunft kommen.
Zur Vernunft kommen heißt, stimmt unserem Gesetzentwurf, stimmt unseren beiden Anträgen zu. Und er hat nochmal wiederholt, wenn die AfD da zustimmt, dann stimmt sie halt zu. Wenn sie nicht zustimmt, soll sie es bleiben lassen. Es sei ihm völlig egal.
Die Union ist ja aktuell im Bundestag in der Opposition. Nach der Bundestagswahl könnte sie, jedenfalls den aktuellen Umfragen zufolge, stärkste Fraktion sein und mit Merz auch den Kanzler stellen. Könnte die Union dann ihre Migrations- und Sicherheitspläne umsetzen?
Also Buchstabe für Buchstabe, nach allem, was da in den Anträgen steht, ganz sicher nicht. Das ist mit den Grünen nicht zu machen, das ist mit der SPD nicht zu machen. Kanzler Scholz hat sich ja auch schon geäußert zu diesem Fünf-Punkte-Plan und hat dann das hier gesagt.
Wir müssen mal gucken, was kann man besser machen, ohne dass wir das Grundgesetz zum Beispiel darüber in Frage stellen, da mache ich nicht mit.
Da mache ich nicht mit, sagte er. Und er sagte auch, ja, er wünscht sich auch schärfere Bestimmungen. Er habe sie auch schon umgesetzt. Dann hat Kanzler Scholz aufgezählt, was diese Ampelregierung alles gemacht hat. Und er sprach auch mit Blick auf Friedrich Merz von Sprücheklopfern.
Seit einigen Tagen wird ja auch wieder viel über die Brandmauer der Union zur AfD diskutiert. Im Kern geht es um die Frage, inwiefern die Union zur Umsetzung ihrer Pläne mit der AfD zusammenarbeitet oder auch nicht. Wie ist denn da der Stand der Diskussion?
Ja, den CDU-Chef und Kanzlerkandidaten habe ich eben schon zitiert. Wenn sie zustimmt, die AfD, dann stimmt sie halt zu. Sonst lässt sie es bleiben. Ihm ist es egal. Gleiches sagt übrigens auch Alexander Dobrindt von der CSU, der Landesgruppenchef. Ihm sei es völlig egal. Und wenn wir schon bei egal sind, das ist mir sogar egal, sagt auch Christian Lindner von der FDP. Die übrigens hat schon signalisiert, sie wäre dabei bei den Anträgen, die die Union da einbringen will. Selbst das BSW übrigens, Sarah Wagenknecht, sagt, ja, ist zwar Symbolpolitik, aber wir können wohl zustimmen. Bei der AfD sieht das alles ein bisschen anders aus. Alice Weidel hat ja erst jubiliert, hat gesagt, die Brandmauer ist gefallen, jetzt kommt die Union auf uns zu. Dann hat sie die Passagen gelesen in dem Antragstext, in dem es um die AfD geht. Da heißt es ja, wer die illegale Migration bekämpft, entzieht auch Populisten ihre Arbeitsgrundlage. Die AfD nutze diese Probleme, Sorgen und Ängste, um Fremdenfeindlichkeit zu schüren. Da heißt es jetzt bei der AfD, das ist Diffamierung. Und Alice Weidel spricht bei diesen Anträgen von der Union jetzt von reinsten Nebelkerzen, die da geworfen würden. Die CDU, die Union, solle mal lieber Gesetze einbringen. Was tut sie jetzt? Und dann ist mal sehr die Frage, was die AfD dann tut.
Eine Frage noch zu Friedrich Merz. Heute ist ja der 27. Januar. Vor 80 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Und zur großen Gedenkfeier in der Gedenkstätte Auschwitz ist fast die gesamte deutsche Staatsspitze gereist. Der Bundespräsident, der Bundeskanzler, Vizekanzler Habeck unter anderem. Der Kanzlerkandidat der Union, Friedrich Merz, ist nicht dabei, wie es heißt, aus Termingründen. Was wissen Sie darüber?
Ja, welche Termine der Mann heute noch hat, außer möglicherweise Wahlkampfauftritten, das weiß ich nicht. Ein wichtiger Termin war am Morgen eben diese außerordentliche Vorstandssitzung. Die war eigentlich nicht geplant, aber die war aufgrund der Migrationsdebatte jetzt offenbar notwendig geworden, um sich auch nochmal von der Spitze versichern zu lassen. Jawohl, Friedrich Merz ist da auf dem richtigen Kurs, wie er selber sagt. Ob das der Grund ist, warum er da nicht ist bei den Feierlichkeiten und Gedenkveranstaltungen, das vermag ich nicht zu sagen. Er stand jedenfalls eben im Konrad-Adenauer.
Soweit unser Berlin-Korrespondent Georg Schwarte, live zugeschaltet hier in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Und für den Nachmittag haben sich offenbar die Innenminister der Bundesländer verabredet. Sie wollen über Konsequenzen aus der Messerattacke von Aschaffenburg sprechen. Aus Bremen berichtet Lisa Maria Röhling.
Die Sondersitzung ist nach Informationen von Radio Bremen für den frühen Nachmittag anberaumt und wird per Videoschalte stattfinden. Die genaue Tagesordnung werde demnach aktuell noch abgestimmt. Eingeladen hatte Bremens Innensenator Ulrich Meurer. Der SPD-Politiker sitzt in diesem Jahr der Innenministerkonferenz vor. Ob es danach eine gemeinsame Erklärung der Beteiligten gibt, ist aktuell noch unklar. Anlässlich der Sondersitzung hat Thüringens Innenminister Georg Meyer im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland für einen Konsens geworben. Das Bestreben sei es, ein gemeinsames Papier hinzubekommen, gerade in Wahlkampfzeiten. Aus Sicht des SPD-Politikers ist das Thema Rückführung dabei zentral. Die Frage nach der aktuellen Asylpolitik und möglichen härteren Grenzkontrollen hatte bereits im Dezember die Innenministerkonferenz gespalten. Hintergrund der Sondersitzung ist die Messerattacke im bayerischen Aschaffenburg. Dort hatte der mutmaßliche Täter, ein 28-jähriger Afghane, in einem Park einen 2-jährigen Jungen und einen 41-jährigen Passanten erstochen. Der Verdächtige soll psychisch krank sein und wird inzwischen in einem psychiatrischen Krankenhaus behandelt.
Seit Wochen sorgen mutmaßliche Sabotageakte an Kabeln und an Leitungen in der Ostsee für Aufsehen. Nun wurden Sabotageermittlungen eingeleitet wegen eines erneuten Schadens an einem Ostseekabel. Sophie Donges berichtet.
Der Himmel ist tiefschwarz, als die schwedische Küstenwache an Bord des Schiffs Väsen geht. Es fährt unter maltesischer Flagge und liegt seit dem späten Abend vor der Stadt Karlskrona vor Anker. Die Küstenwache hatte den Frachter bis dorthin an die Küste Südwestschwedens begleitet. Der Verdacht, er könnte etwas mit der Störung eines Glasfaserkabels zwischen Lettland und Schweden zu tun haben. Kurz danach bestätigt die Staatsanwaltschaft, Schweden hat Ermittlungen aufgenommen wegen schwerer Sabotage. Justizminister Gunnar Strömmer.
Säkerhetspolisen inlett en förundersökning och det är riksenheten för säkerhetsmål som.
Der Nachrichtendienst hat Voruntersuchungen eingeleitet. Wir wissen, dass es Sabotagedrohungen aus Russland gegen Schweden gibt, wie auch gegen andere Länder. Aber was in diesem Fall passiert und wer dafür verantwortlich ist, das sind Fragen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen müssen. Erst vor einem Monat wurden ein Stromkabel und mehrere Datenkabel in der Ostsee beschädigt. Damals wurde zum ersten Mal ein Schiff festgesetzt. Finnland hatte eingegriffen und den Tanker Eagle S in die eigenen Gewässer gebracht. Dessen Anker soll schuld sein am Ausfall eines Stromkabels. Danach waren die NATO-Ostsee-Anrainer zu einem Krisentreffen zusammengekommen, um zu klären, wie können wir unsere kritische Infrastruktur besser schützen? NATO-Generalsekretär Mark Rutte sagte Mitte Januar in Helsinki:
But we must do more. Today I can announce that NATO.
Wir müssen mehr tun. Wir verstärken mit neuen militärischen Aktivitäten unsere Präsenz und Überwachung auf der Ostsee. Dazu gehören Fregatten und Patrouillenflugzeuge, die für eine größere Wachsamkeit sorgen werden.
Among others, and will enhance our vigilance in the Baltic.
Wachsamer geworden sind auch die Ostsee-Anrainer. Am Sonntag ging alles ganz schnell. Der lettische Netzbetreiber informierte die Behörden, die Letten wiederum funkten die Schweden an. Denn der Schaden liegt in der schwedischen Wirtschaftszone. Die Küstenwache setzte daraufhin die Väsen fest. Bis die Ursache für den Kabelschaden geklärt ist, könnte es trotzdem noch dauern. Denn das Kabel liegt in mehr als 50 Metern Tiefe in der Ostsee. Forscher Hans Livong von der Schwedischen Hochschule für Verteidigung ist sicher, dass die Ermittler herausfinden können, was passiert ist. Das ist in allen Fällen bisher gelungen, aber das genaue Motiv und wer hinter diesen Ereignissen steckt, das zu ermitteln, ist viel schwieriger. Und es ist nicht sicher, dass sich diese Antworten an Bord des Schiffes befinden. Laut Medienberichten könnte wieder ein Anker für den Schaden verantwortlich sein. Demnach hat die Reederei des festgesetzten Schiffs angegeben, den Anker versehentlich verloren zu haben. Klar ist, es wird nicht der letzte Ausfall eines Kabels in der Ostsee gewesen sein. Aber der aktuelle Fall zeigt, dass ein schnelles gemeinsames Eingreifen von Anrainern und NATO möglich ist. Und das sei auch nötig, sagt Livong. Die Auswirkungen auf unser Stromsystem und unsere Datensysteme sind nicht so groß. Aber es schafft eine Menge Unsicherheiten. Das haben wir gesehen. Deshalb ist es wichtig, herauszufinden, was passiert ist und schnelle Antworten zu finden. Bis dahin liegen die verdächtigen Schiffe weiter vor der schwedischen und finnischen Küste vor Anker.
Und wir schauen in den Nahen Osten. Im Gazastreifen haben sich erste Palästinenser wieder auf den Weg in ihre Heimatorte im Norden des Gebiets gemacht. Die Rückkehr von Bewohnern in den Norden des Gazastreifens ist Teil der zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas ausgehandelten Waffenruhe. Julio Segador berichtet.
Es sind Bilder, die unter die Haut gehen. Zehntausende Palästinenser auf dem Weg in den Norden des Gazastreifens. Eine riesige, endlose Schlange an Menschen, betend, singend, voller Freude. Am Morgen hatte das israelische Militär den sogenannten Netzarim-Korridor geöffnet. Er trennt den Süden des Gazastreifens vom Norden. Monatelang war er geschlossen Den in den Süden geflüchteten Palästinensern war es nicht möglich gewesen, in ihre Häuser und Wohnungen oder was davon übrig geblieben ist, zurückzukehren. Nun haben sie sich auf den Weg gemacht. Der 19-jährige Mohammed Adas erzählt im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters, dass er 3 Tage lang darauf gewartet hat, nach Gazastadt zurückzukehren. Ich habe meine Familie seit 1,5 Jahren nicht gesehen. Ich möchte zurück, um sie zu sehen. Wir sind müde. Ich möchte nach Gazastadt. Wir kommen hierher nicht mehr zurück. Auch Ibrahim Abu Hasera hat sich am frühen Morgen auf den Weg gemacht. Wie viele andere trägt er einen großen Sack Mehl auf dem Rücken. Er weiß nicht, was ihn zu Hause erwartet. Es ist ein großartiges Gefühl, wenn man nach Hause zurückkehrt, zurück zu seiner Familie, seinen Verwandten und Liebsten und sein Haus inspiziert. Aber ob es dort überhaupt noch ein Haus gibt? Auch Ali kann ihre Freude über die Rückkehr nach Gazastadt nicht verbergen. Ununterbrochen lobt sie Allah und wertet die Öffnung des Netzarim-Korridors als Sieg der Hamas. Wir sind sehr glücklich, wieder in unserer Heimat zu sein. Ein Gruß an die Kämpfer. Ja, wir sind müde, aber am Ende waren wir siegreich. Danke an die Kämpfer. Es ist, als wäre ich wiedergeboren. Und so wie wir nach Gazastadt gehen, werden wir nach Jerusalem zurückkehren, so Gott will. Möglich geworden war die Öffnung des Netzarim-Korridors, nachdem die Hamas eingewilligt hatte, bereits am kommenden Donnerstag 3 weitere Geiseln freizulassen, darunter auch die Deutsch-Israelin Arbel Yehuda. Am Samstag sollen dann weitere 3 Geiseln freikommen. Ab diesem Tag soll dann auch über die Zukunft des Gazastreifens diskutiert werden, im Rahmen einer möglichen 2. und 3. Phase der Waffenruhe. Dabei stehen 2 Fragen im Vordergrund. Wie soll es im Gazastreifen mit der Hamas weitergehen? Und wie könnte ein möglicher Wiederaufbau des zerstörten Gazastreifens aussehen? Militärexperte Amos Gilad fordert von der israelischen Regierung eine politische Lösung. Es sind gute Nachrichten, dass die Freilassung unserer Geiseln fortgesetzt wird. Das ist das Wichtigste, auch wenn wir viel Zeit verloren haben. Aber jetzt ist die Politik gefragt. Die Armee verzeichnet große militärische Erfolge. Das allein reicht nicht aus. Wir brauchen auch eine politische Lösung. Die Hamas muss ersetzt werden. Es ist sehr wichtig, dass sie nicht im Gazastreifen bleibt. Stattdessen sollte die palästinensische Autonomiebehörde reingelassen werden. Wie der Gaza-Krieg weitergehen wird und wer künftig den Gazastreifen verwalten soll, das dürfte auch das Thema des Treffens zwischen Israels Premier Netanyahu und dem neuen US-Präsidenten Trump sein. Die israelischen Medien melden, dass Netanyahu am Samstagabend in die USA zu seinem Antrittsbesuch abfliegt.
Das Wetter im Saarland heute Nachmittag wechselnd bis stark bewölkt. Örtlich Schauer, auch einzelne kurze Gewitter kann es geben, 8 bis 13 Grad. Kommende Nacht wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern, 8 bis 3 Grad. In höheren Lagen weiterhin starke Böen aus Südwest. Morgen am Dienstag stark bewölkt. Im Tagesverlauf kommt schauerartig durchsetzter Regen auf, 8 bis 11 Grad. Im Bergland morgen 5 bis 8 Grad. Das war die SR-Info. Bilanz am Mittag. Am Mikrofon für Sie Isabel Tentrup, danke für Ihr Interesse.
SR Info. Auslandspresseschau.
Kommentiert wird die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz im damals besetzten Polen, heute vor 80 Jahren. Die spanische Zeitung La Razón hebt hervor: Ein Jahrestag, den das Europa der Freiheiten und der Demokratie mit besonderer Feierlichkeit begehen möchte. Und dies in einer Zeit, in der von missverstandenen pro-palästinensischen Positionen aus versucht wird, den schlimmsten Völkermord des 20. Jahrhunderts zu relativieren oder schlicht und einfach zu vergessen. Aus diesem Grund ist die Anwesenheit der Staats- und Regierungschefs des alten Kontinents in Auschwitz, einschließlich der wichtigsten Herrscherhäuser, bei einem Akt ohne politische Reden, der dem Nachdenken, dem Gedenken und der Ehrung der Opfer gewidmet ist, von großer Bedeutung. Die britische Zeitung The Guardian warnt: Seit den Hamas-Anschlägen vom 7. Oktober und dem Gaza-Krieg hat der Antisemitismus in Großbritannien und weltweit erheblich zugenommen. Die extreme Rechte ist in ganz Europa auf dem Vormarsch, auch in Deutschland. Der Antisemitismus und andere Formen des Fanatismus sind nie verschwunden. Und Le Figaro aus Frankreich drückt seine Sorge so aus. In den vergangenen 80 Jahren hat Europa, das der Boden, wenn nicht sogar der Nährboden für diese Tragödie war, alles getan, um eine Wiederholung abzuwenden. Bücher, Dokumentarfilme, Konferenzen, die Zeitzeugen haben keine Mühe gescheut. Die Vereine und das Bildungswesen haben die Arbeit übernommen. Dieses unermüdliche Bemühen hat Früchte getragen, aber es kennt seine Grenzen. Brüche werden sichtbar. In Frankreich treten antisemitische Handlungen wieder auf, Beleidigungen auf der Straße oder in sozialen Netzwerken, besprühte Synagogenwände und Gräber. Einzelne Vorfälle? So vereinzelt wie die Vorfälle in Berlin oder Warschau in den 1930er Jahren, die in den Todeslagern ihren traurigen Höhepunkt fanden. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Martin Wilhelmi.